Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann. Hallo. Es geht heute unter anderem um einen Mann, dessen große Kunst es war, Traumwelten zu erschaffen. Walt Disney.
I don't think art is a thing you should be conscious of. Art is a thing that comes with development, with time, with knowledge, experience. And you can never be conscious of art.
Kunst könne man nicht mit Gewalt herstellen, schon gar nicht im Filmgeschäft, sagte er 1958 im RIAS. Kunst könne man nur mit der Zeit und der Erfahrung eben bekommen. Im Fall von Walt Disney käme die Kunst vom Herzen und nicht vom Intellekt. Kunst, die immer auch Spiegel ihrer Zeit ist. In Frankfurt am Main gibt es jetzt eine Ausstellung zur Filmmusik von Disney. Und über neue Aspekte in der Disney-Forschung sprechen wir gleich. Für 30 Euro mit der ganzen Familie ins Kino gehen, sagen wir mal zwei Erwachsene, zwei Kinder und die beste Freundin, das klingt nach einem einigermaßen okayen Ticketpreis. Für 30 Euro einen einzigen Film streamen, also im Netz vor dem eigenen Computer zu Hause, das klingt dann schon ein bisschen mehr happig. Disney bietet aber genau das jetzt an, denn eigentlich sollte es der erste große Kinostart seit Beginn der Corona-Krise werden. Mulan, die Live-Action-Verfilmung des Disney-Klassikers, die Abenteuer der chinesischen Kriegerin Mulan, die als Mann getarnt gegen die Hunnen kämpft und eine von Chinas größten Kriegerinnen wird.
Wie heißt du, Soldat?
Hua Jun, Sohn von Hua Zhou.
Wir machen aus euch Männer, aus jedem Einzelnen von euch.
Da brauchen Sie also ein gutes Soundsystem zu Hause. Mulan kommt nämlich nicht ins Kino, sondern startet am 4. September auf der Streaming-Plattform Disney+. Welche Strategie steckt dahinter? Oder ist das vielleicht sogar der weitere Todesstoß für das Kino? Fragen an unsere Filmredakteurin Susanne Burg. Hallo.
Hallo.
Wer jetzt den Film sehen will, muss sich also, ich fasse nochmal zusammen, auf der Streaming-Plattform anmelden, Abopreis 7 Euro und dann eben einmalig nochmal 30 Dollar on top zahlen. Mal schauen, wie viel das am Ende im Euro sind, um den Film eben zu schauen. Ohne Kinogefühl, ohne Popcorn. Das klingt nach ziemlich viel Geld, vor allem wenn ich jetzt nicht großen Familienanschluss habe und alleine gucken will zum Beispiel.
Ja, wenn man es alleine guckt, dann ist es schon eher ein Liebhaberpreis, aber Disneys Zielgruppe ist ja eindeutig die Familie und wenn man sich jetzt mal überlegt, fünfköpfige Familie pro Kinokarte, sagen wir mal durchschnittlich 12 Dollar, dann kann man sich ausrechnen, dass 30 Dollar letztendlich für die ganze Familie ein ganz okayer Preis ist, eben vorausgesetzt, man hat ein Disney Plus Abo, denn das braucht man ja, wie gesagt.
Schade für alle, die keine Familie haben. Disney sagt jetzt, sie betrachten das nicht nur als neues Geschäftsmodell, Filme gleichzeitig auch auf Streaming-Diensten rauszubringen statt im Kino, sondern das sei eine einmalige Aktion, Corona-bedingt. Ist das so? Glauben Sie das?
Ja und nein. Also Mulan hat gigantische Kriegsszenen, üppige Szenenbilder und Kostüme. Der Film ist gemacht für die große Leinwand. Er ist fürs Kino entstanden, eindeutig. Habe ich keinen Zweifel dran. Der Film sollte ja ursprünglich auch im März rauskommen. Die Premiere war schon vorbereitet, der rote Teppich quasi ausgerollt. Dann kam Corona. Disney hat den Kinostart mehrfach verschoben und Mulan muss jetzt einfach raus, um die hohen Kosten wieder reinzuholen. Der Film liegt schon zu lange fertig bereit. Aber da ein Film wie dieser auf einen weltweiten Filmstart angewiesen ist oder Kinostart angewiesen ist und da noch zu viele Kinos geschlossen sind, hat Disney wahrscheinlich einfach eine Rechnung aufgemacht und sich gedacht, es könnte funktionieren finanziell, sagen wir mal, wenn wir die Rechnung aufmachen, der Film hat 200 Millionen Dollar gekostet. Disney hat bislang 60,5 Millionen Abonnenten weltweit und es müsse, sagen wir, mit Marketingkosten, die schon ausgegeben wurden, rund 15% der Abonnenten müssten den Film kaufen. Dann kommt Disney bei null raus. Und das ist zu schaffen und ist in Corona-Zeiten ja ganz schön gut schon bereits, denn man muss auch bedenken, die Disney-Parks haben zu, da kommt überhaupt kein Geld rein. Und es ist jetzt nebenbei ganz so ein Testballon, mit dem man testen kann, ja, ob ein solches Modell vielleicht doch auch funktionieren kann.
Jetzt muss man ja dafür dieses Disney Plus Abo bestellen. Also Disney Plus ist so ähnlich wie Netflix und Streaming-Dienstanbieter eben. Ist das auch ein guter Weg, um einfach Publikum abzuschöpfen?
Ja, es gehört, glaube ich, auch zu diesem Testballon. Disney Plus ist ja im Mai gestartet und ist bislang nicht so ganz so stark, wenn man es zynisch sagt, Corona-Profiteur wie Netflix, das ja bei den Abozahlen massiv zugelegt hat und jetzt Platzhirsch ist weltweit. Mit einem Film wie Mulan kann Disney nun mal schauen, ob nicht doch noch ein paar Abonnenten hinzukommen. Und man kann auch wieder das Profil schärfen und sich ins Gedächtnis bringen, sozusagen.
Was bedeutet das alles am Ende für die Kinos?
Ja, die Ankündigung ist natürlich eine weitere Horrormeldung für die Kinos. Sie hatten ja jetzt große Hoffnung gesetzt auf die Filme Mulan und Tenet, denn die Kinos laufen ja eher schleppend an. Und dann kam diese Disney-Meldung und man darf nicht vergessen, es gab ja in der letzten Woche schon eine ähnliche Meldung. Ein Deal, der verkündet wurde, der das bislang übliche Kinofenster von 90 Tagen quasi aushebelt. Also diese Regelung, dass Filme erst im Kino laufen und nach 3 Monaten dann digital oder anderweitig ausgewertet werden können. Das war der Deal zwischen der weltweit größten Kinokette AMC und Universal und der besagte, dass Universal-Filme nur 17 Tage im Kino laufen müssen, also nicht 90 Tage und danach können sie dann bei Streamingdiensten als Premium-Variante, also auch mit einer einmaligen Zuzahlung zur Verfügung gestellt werden. Also es zeigt, dass Studios nicht mehr so viel Hoffnung in Kinos haben, zumindest für eine bestimmte Sparte Film. Vielleicht nicht den nächsten James Bond, sondern die Filme, die eher so im Mittelpreissegment liegen bei 80 Millionen Dollar. Filme, die wir interessant finden, die aber jetzt nicht so ein riesiges Publikum mehr finden. Und ich glaube, dass die Studios jetzt schauen, ob es für solche Filme nicht doch diese Streaming-Möglichkeit gäbe und was das dann fürs Kino bedeutet, das mag man sich nicht vorstellen. Vielleicht ist dann Kinogang sowas wie ein Kulturereignis wie Theater oder Oper. Immerhin Tenet, der andere große Film, der hat heute noch mal einen neuen Kinostart herausgegeben. Also die halten offensichtlich am Kino, an der Kinoauswertung fest.
Disney hat angekündigt, seinen großen Blockbuster Mulan doch nicht ins Kino zu bringen, sondern auf der eigenen Streaming-Plattform bereitzustellen. Morgen eröffnet im Filmmuseum Frankfurt am Main eine Disney-Ausstellung. The Sound of Disney 1928 bis 1967 heißt sie. Es geht also um das, was Walt Disney bis zu seinem Tod persönlich vorangebracht hat, was aber prägend geblieben ist für alle Disney-Filme bis zum heutigen Tag. Und da spielen nicht nur Sounds eine große Rolle, sondern auch die Frage, wie männliche und weibliche HeldInnen überhaupt angelegt sind, musikalisch und grundsätzlich. Veronique Siener, Medienwissenschaftlerin an der Uni Köln, stellt sich diese Fragen schon länger. Sie wird auch einen Vortrag zu diesem Thema im Filmmuseum halten und ist jetzt bei uns zu Gast. Hallo.
Hallo.
Walt Disney wird in Frankfurt ab morgen ja vor allem gefeiert für sein Gespür in Sachen Musikeinsatz und schon sein erster großer Film 1937, Schneewittchen und die Sieben Zwerge, wurde ja zu einem unfassbaren kommerziellen Erfolg damals, nicht zuletzt auch wegen der Songs. Ich habe mal einen Ausschnitt hier aus I'm Wishing.
Wanna know a secret? Standing by a wishing well. Make a wish into the.
Wofür steht denn dieser Song im Disney-Gesamtuniversum für Sie?
Im Disney-Gesamtuniversum würde ich sagen, steht er dafür, dass es auch ein sehr erfolgreicher und beliebter Song war und wie Disney eben oder in Disney-Zeichentrickfilmen und Animationsfilmen Musik auch eingesetzt wird. Das ist immer, also Musik begleitet die Handlung, aber markiert eben auch wie bei einem klassischen Musical ganz zentrale Elemente der Handlung und der Narration. Und das wird nochmal durch ein Lied, was dann sehr eingängig ist, wie eben I'm Wishing, nochmal auf den Punkt gebracht.
Der Film hat ja damals nicht nur sehr viele Kinotickets verkauft, der hat ja auch das, was wir heute Merchandising nennen, wirklich ja auf eine neue Ebene gehoben. Ich weiß, dass viele Mädchen damals sich dieses Schneewittchenkleid haben kaufen lassen von ihren Eltern denn wahrscheinlich. War der Film auch so erfolgreich, weil er eben vielleicht Geschlechterklischees auch nochmal sehr deutlich zutage bringt, die Leute sich vielleicht auch gewünscht haben in eine heile Welt hinein, es waren nur ein paar Jahre nach der großen Wirtschaftskrise?
Ja, absolut, würde ich absolut auch zustimmen. Disney steht einfach als Marke, aber auch die Person Disney bis heute für Tugend und Unschuld und Snow White und ist einfach der erste abendfüllende Zeichentrickfilm, den Disney herausgebracht hat und der sehr erfolgreich war und der für diese Tugenden dann auch steht und vor allen Dingen, wenn es um Geschlechterrollen geht.
Können Sie vielleicht mehr beschreiben, was genau für Geschlechterrollen da abgebildet werden? Ist es so ganz platt Vater, Mutter, Kind oder?
Es ist Vater, Mutter, Kind, beziehungsweise in einer Märchentradition verhaftet ist das mit den Eltern immer schwierig. Also gerade bei Schneewittchen haben wir ja die böse Stiefmutter, die übrigens eine zentrale Rolle erhält durch Disney. In der Originalvorlage in Grimmschen Märchen ist das gar nicht so. Worum es aber ganz zentral geht, ist eine romantische heterosexuelle Liebesbeziehung. Und das haben wir bis heute. Und das ist so ein Disney-Gender-Modell, was Walt Disney zu seinen Lebzeiten etabliert hat, ganz groß rausgekommen rausgekommen ist mit Schneewittchen und bis heute sich durchzieht, dass Liebe und Zweisamkeit einfach sehr wichtig ist und dass es passive weibliche Figuren gibt und aktive männliche Figuren. Das passt sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen an, aber man findet das als roten Faden seit 1937.
Sie sagen, es passt sich genauso ein bisschen an. Es gibt zwei Filme, die da dafür stehen, dass es sich eben verändert hat. Einer davon ist Verwünscht von 2007 mit Patrick Dempsey. Hier ist mal ein ganz kurzer Ausschnitt.
Das will ich Ihnen doch damit sagen. Es ist kompliziert.
Es muss nicht kompliziert sein.
Doch.
Nicht, wenn sie es weiß.
Was weiß?
Wie sehr sie sie tatsächlich lieben.
Sie weiß, dass ich sie liebe. Wir reden nicht jede freie Minute darüber, aber sie weiß es.
Woher denn?
Was, woher?
Oh, wie zeigst du deine Liebe?
Oh, tun Sie das nicht.
Was kannst du tun?
Sie singt einfach weiter, obwohl er das nicht will. Was ist denn hier anders an dieser Beziehung, weil dieser Film eben so beschrieben wird als etwas Neues? Es klingt erstmal nicht so in dem Ausschnitt.
Es ist tatsächlich auch nicht so. Das wäre auch meine These zu dem Film. Disney hat den Film damals damit beworben, dass sich da angeblich alles geändert hat, vor allen Dingen was die romantische Liebesbeziehung angeht. Und es fängt an mit auch einem animierten Teil, wo wir eben klassische Prinz und Prinzessin lieben auf den ersten Blick und so weiter. Und dann wird die Handlung in die reale Filmwelt transportiert. Und dort ist alles im New York zeitgenössisch. Die Menschen entfremden sich in der Großstadt und so weiter. Und im Prinzip wird dann alles wieder durch eine Art der Disneyfizierung wieder zu einem Happy Ending gebracht, weil nämlich dann der desillusionierte New Yorker sich in die Prinzessin verliebt und quasi wieder die wahre Liebe beigebracht bekommt. Also es ist nicht die reale Welt, nicht die animierte Welt, die sich der realen Welt anpasst, sondern es ist tatsächlich die reale Welt, die disneyfiziert wird.
Was heißt denn Disneyfizierung für Sie?
Also ganz klassisch würde man sagen, eine Amerikanisierung vor allen Dingen. Das ist so ein Prozess, den Disney-Produkte, vor allen Dingen die Animationsfilme und ganz speziell die Disney-Prinzessin-Filme durchlaufen, dass die meisten basieren eben auf einer Art Originalvorlage, wenn man will, wie zum Beispiel ein Märchen, wie das bei Schneewittchen der Fall ist. Und dann wird das den Moralvorstellungen von Disney angepasst, aber auch den bestimmte Charakteristika, die die Filme zu klassischen Hollywood-Produktionen werden lassen. Und da gehört zum Beispiel eben auch so eine heterosexuelle Liebesgeschichte dazu.
Aber zum Beispiel in den Grimmschen Märchen, ist es nicht so, dass da auch diese Geschlechterrollen schon irgendwie angelegt sind? Also Aschenputtel ist jetzt ja kein emanzipatorisches Werk in dem Sinne zum Beispiel.
Das stimmt absolut, aber es wird nochmal potenziert durch diesen Prozess der Disneyfizierung. Es wird alles nochmal extrem glatt gebügelt, verharmlost. Es passiert eine Form der Ästhetisierung. Es werden ganz bestimmte Werte implementiert, die nicht unbedingt in den Märchen vorher zu finden sind. Unschuld, Fleiß, harte Arbeit. Übrigens bei Schneewittchen, wenn ich mich nicht ganz irre, dass den Ausschnitt, den wir gehört haben aus dem Lied I'm Wishing, ich glaube, da ist sie auch auf der visuellen Ebene, sieht man, wie sie fleißig putzt und sauber macht, was übrigens in Verwünscht wieder aufgenommen wird. Da wird so eine Szene quasi neu aufgeführt, zeitgenössisch, auch mit Gesang. Also das sind bestimmte Werte, Eskapismus, Optimismus, glücklich sein. Das ist schon eine krasse Amerikanisierung.
Ich habe noch ein Beispiel, die Eiskönigin, völlig unverfroren, der erste Teil dieser kleinen Reihe von 2013. Der Film basiert sehr lose auf Motiven des Märchens Die Schneekönigin von Andersen. Und da gibt es ja zwei weibliche Heldinnen, Anna und Elsa. Was meinen Sie, was können Sie sich denn vorstellen, wie ein erfolgreicher Disney-Film aussehen könnte, wenn es jetzt nicht nur binäre Geschlechterrollen gibt zum Beispiel? Weil hier haben wir schon zwei Heldinnen.
Genau, und Frozen war ja auch extrem erfolgreich, bis dato der erfolgreichste Disney-Animationsfilm aller Zeiten, was die Einspielergebnisse betrifft und auch extrem beliebt bei der Hauptzielgruppe von jungen Mädchen und das, was Sie vorhin beschrieben haben, die Kleider, die gekauft werden bei Schneewittchen, das ist bei Frozen ganz extrem auch der Fall gewesen im ganzen Merch-Bereich. Und da ist es, das würde ich sagen, ist etwas eine innovative Interpretation von Disney, dass die beiden Hauptfiguren eben Western sind und es aber diese klischeehaften Elemente gibt, wie Liebe auf den ersten Blick, das Ziel unbedingt zu heiraten. Die eine Schwester Anna verfolgt dieses Ziel und ihr Prince Charming entpuppt sich als Bösewicht. Also da wird dann schon damit gespielt mit diesen Klischees. Und gleichzeitig findet sie aber durch den weiteren Helden Christoph dann doch ihre romantische Liebe und Erfüllung. Und aber es gibt da auch den, am Ende muss der Kuss der wahren Liebe, den kennen wir ja dann schon auch wieder, das ist so ein Rückschluss auf Schneewittchen wieder, der erfolgt dann aber nicht zwischen der Prinzessin und dem Held oder Cinderella, ne, wo der Prinz die Heldin erwecken muss, sondern es ist die Liebe der beiden Geschwister, der beiden Schwestern, die einander retten. Und das ist dann tatsächlich für Disney-Verhältnisse mal was ganz Neues.
Aber Disney, das haben wir in dieser Sendung auch schon gelernt, macht nichts, ohne zu wissen, dass damit Geld verdient werden kann. Werden denn damit Sehnsüchte bedient, die es einfach gibt auf diesem Planeten, weltweit dann im Fall von Disney?
Ich würde sagen, da ist es so ein bisschen Henne und Ei. Also diese Sehnsüchte gibt es auch, weil sie immer wieder reproduziert werden in extrem erfolgreichen populärkulturellen Medien, wie zum Beispiel in Disney-Animationsfilmen. Und das ist, man darf nicht vergessen, dass Disney eben ein Konzern ist. Disney möchte Geld verdienen und Disney ist ein amerikanischer Konzern, auch wenn es mittlerweile natürlich ein weltweites Konglomerat ist. Und da sind gewisse Weltvorstellungen und gerade auch ein Blick auf Geschlechterrollen eingelassen und die kommen nicht, also das ist nicht Gott gegeben, sondern die werden eben auch implementiert durch Konzerne wie Disney.
The Sound of Disney, die Ausstellung in Frankfurt am Main startet morgen und geht bis zum 10. Januar und ihren Vortrag, Rosina, hören wir dort am 18. September. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Das Hamburger Haberfront Literaturfestival hat die umstrittene österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt ausgeladen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert aus internen Mails der Veranstalter. Dort heißt es, man sehe sich außerstande, im Falle einer Lesung die Sicherheit der Besucher und der Künstlerin zu gewährleisten. Kritiker werfen Eckhardt vor, in ihren Auftritten rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen. Die Literaturkritikerin Wiebke Promka hält die Absage für falsch.
Wenn was kritikwürdig und problematisch ist, finde ich immer, man muss darüber diskutieren. Wenn man jemanden von vornherein auslädt, dann kann man ja eben nicht diskutieren. Und das ist das Problem. Es ist anscheinend uns nicht mehr möglich, auch mit unliebsamen Meinungen uns zusammen auf ein Podium zu setzen und vielleicht dadurch auch Menschen umzustimmen. Und so spielt man, würde ich sagen, jetzt etwas verknappt gesagt, Rechten in die Hände, weil die können natürlich sagen, ja, seht ihr mal, es gibt einen Meinungskorridor, man darf noch nicht mal das sagen, man darf es noch nicht mal als Satire sagen. Das halte ich für problematisch und wird zu einer Polarisierung, die wir ja ohnehin schon haben, ja, wird die weiterhin vorantreiben.
Supo Rumka im Deutschlandfunk Kultur. Das Metropolitan Museum of Art in New York streicht wegen der Coronavirus-Pandemie weitere rund 350 Stellen. Nach eigenen Angaben soll dies unter anderem durch freiwilligen Ruhestand und Urlaub erreicht werden. Bereits im April waren mehr als 80 Beschäftigte entlassen worden. Das Haus verzeichnet bei einem Jahresbudget von $320 Millionen einen Verlust von $150 Millionen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht den angedachten weitgehenden Regelbetrieb in den Schulen kritisch. Es sei sehr gedankenlos zu sagen, man mache zunächst einen Regelbetrieb und bei Corona-Infektionen einen neuen Lockdown, sagte Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann im Deutschlandfunk. Sie forderte, von vornherein auf eine Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht zu setzen.
Gut ist tatsächlich ein Zusammenwirken von Fernlernen und Präsenzlernen, dass man das Präsenzlernen nutzt, das, was zu Hause geleistet werden soll, gut vorzubereiten und auch gut nachzubesprechen. Also mit den Schülerinnen und Schülern auch zu reflektieren, was hat denn geklappt, wo gab es denn Probleme, was hast du überhaupt gemacht?
Von den Folgen der Explosionen in Beirut sind auch viele Künstlerinnen und Künstler und Galerien betroffen. Andres Versemmler, die in Beirut eine Galerie hat, sagt im Deutschlandfunk Kultur, es würde viele Kunstschaffner hart treffen, da sie schon mehrmals neu anfangen mussten.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann richtiger Frieden gegeben hat. Es gab immer irgendetwas. Mein ganzes Leben ist ja Bürgerkrieg. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Überlegen Sie mal, was das für eine Verantwortung auch ist, wenn Sie Kunst in diesen Räumen hängen. und dass so etwas nochmal passiert.
Die Galeristin Andres Fersemmler aus Beirut.
In Europa wurden bis zum Jahr 1958 Menschen wie Tiere im Zoo ausgestellt. Zuletzt nämlich auf der Weltausstellung in Brüssel. Dort wurde ein ganzes kongolesisches Dorf samt Einwohner vorgeführt. Ein Umgang, der hunderte Jahre gepflegt wurde. Auch in Kassel, im UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe, wo eigens ein Dorf zu diesem Zweck errichtet wurde. Im Jahr 1784 verstarben die dort festgehaltenen Menschen und der Anatom Samuel Thomas Sömmering sezierte daraufhin ihre Gehirne, weil er wissenschaftlich belegen wollte, dass schwarze Menschen Weißen unterlegen seien. Ein Kapitel, das natürlich kaum aufgearbeitet ist und jetzt fordert eine Kasseler Initiative, die Reste dieses Dorfes im UNESCO-Welterbe in Kassel zum Museum zu machen, um an die Opfer dieses wissenschaftlichen Rassismus zu erinnern. Ludger Fittkau berichtet.
Das sogenannte Mulang liegt am Rande des weitläufigen UNESCO-Landschaftsparks Kassel-Wilhelmshöhe. Ende des 18. Jahrhunderts vom Kasseler Landgraf Friedrich II. Als chinesisches Dorf errichtet. Eine kleine Pagode und mehrere quadratische Dorfhäuschen sind noch gut erhalten. In der Siedlung wollte der Landgraf die von ihm bewunderte chinesische Landwirtschaft vorführen. Als Hauptattraktion hatte Friedrich II. Echte Menschen aus Fernost vorgesehen. Ich bin mit Franziska Müller verabredet, Juniorprofessorin für globale Klimapolitik an der Universität Hamburg. Privat lebt sie in Kassel und arbeitet hier in einer Initiative mit, die postkoloniale Stadtrundgänge organisiert.
Und eigentlich war sein Wunsch, dass chinesische Arbeiterinnen und Arbeiter hier arbeiten sollten als Mägde und Knechte, die sich um die Schafe kümmern und Milch melken. Aber seine Kontakte nach China waren offenbar doch eher eine Wunschvorstellung.
Weil der Landgraf keine Chinesen bekam, die im Dorf leben sollten, bewohnten schwarze Menschen die Häuser, um den gewünschten Exotikeffekt zu bekommen. Woher die Leute, wohl überwiegend Frauen, genau kamen, ist bis heute unklar. Siegfried Hoss ist Gartenhistoriker der Museumslandschaft Hessen-Kassel, der Behörde, die den Bergpark heute betreut. Er kann die Erzählungen, dass die schwarzen Bewohnerinnen und Bewohner als Sklaven ins heutige Welterbe gekommen seien oder von hessischen Söldnern als Kriegsbeute aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach Europa verschleppt wurden, nicht bestätigen.
Wie die nach Kassel gekommen sind, kenne ich persönlich den Vorgang nicht. Es gibt dann welche, die sagen, in Amsterdam gab es wohl Möglichkeiten, dann quasi die Leute kennenzulernen. Das weiß ich aber nicht. Also ich habe darüber keine Kenntnis. Es gibt nur so ein paar Anekdoten, die immer mal auftauchen in dem Zusammenhang.
Klar ist, einige starben während ihres Aufenthalts und ihre Leichen wurden später vom Anatomen Samuel Thomas von Sömmering seziert, um seine Theorie der angeblichen Unterlegenheit schwarzer Menschen gegenüber Weißen wissenschaftlich zu untermauern. Franziska Müller betrachtet das Dorf Mulang deshalb als einen Ausgangspunkt des wissenschaftlichen Rassismus.
Mit wissenschaftlichem Rassismus ist die Annahme gemeint, dass es unterschiedliche Menschenrassen gäbe und dass sie in einer bestimmten Hierarchie stünden. Und hier ist eben einer der Orte, wo die Theorien zum wissenschaftlichen Rassismus scheinbar belegt worden sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Der Grafikdesigner Friedrich Forstmann wohnt unmittelbar neben dem sogenannten chinesischen Dorf Mulang und hat zur Geschichte des Bergparks und der angrenzenden Villenkolonie in seiner Freizeit geforscht. Er hat die Spuren dreier schwarzer Frauen gefunden, die im ausgehenden 19. Jahrhundert im Bergpark gelebt haben sollen.
Wir hatten das ja noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Wir hatten ja hier Menschen, die zur Schau gestellt wurden, ganze Gruppen, die herumreisen mussten. Und auch mit dem Tod hörte das bekanntlich nicht auf. Das ist ja zum Glück in letzter Zeit gründlicher aufgearbeitet. Und meine Fantasien gehen häufig in Richtung dieser drei schwarzen Frauen, die hier gelebt haben. Ich möchte übrigens gerne ihren Namen nennen, soweit sie überliefert sind. Betty Johnson, Hanne und Katharina. Das sind die drei Namen, die auf uns gekommen sind. Und individueller als das können wir uns ihnen nicht annähern, aber das können wir immerhin tun.
Friedrich Forstmann schlägt vor, zwei im Augenblick leerstehende Häuschen des Dorfes Mulang dem Gedenken an die drei schwarzen Frauen zu widmen und tiefgründiger zu ihrer Vorgeschichte zu forschen. Franziska Müller von der Initiative Kassel Postkolonial findet diese Idee ganz ausgezeichnet.
Ich glaube, wenn man da eben zwei verschiedene Orte nutzt, hätte man eben auch die Möglichkeit, das so zu kontrastieren. Eben einerseits diese landschaftsgärtnerischen und von Exotismus beseelten Vorstellungen Friedrich II. Und andererseits eben die Situation, der diese Menschen tatsächlich ausgesetzt waren und die Umstände, unter denen sie gelebt haben. Das würde es gleichzeitig auch ermöglichen, so den Gedanken einer Restitution auch noch wieder aufleben zu lassen und hier einerseits einen Gedenkort zu haben, aber andererseits dann eben auch nochmal darauf zu verweisen, welche Art von Erinnerungspolitik an den Kolonialismus wir hier in Deutschland eigentlich bräuchten.
Eine neue Erinnerungspolitik, die im Falle des Mulang in Kassel zunächst noch weitere historische Forschung bräuchte. Woher genau kamen die schwarzen Menschen, die als Ersatzchinesen den Menschenpark im heutigen UNESCO-Welterbe-Areal bevölkern mussten? Wieso ist gerade die menschenverachtende Seite der Geschichte des spektakulären Bergparks Wilhelmshöhe bisher vergleichsweise wenig aufgearbeitet? Diese Fragen sollten sich beantworten lassen. Dass engagierte Bürgerinnen und Bürger sie stellen, ist ein guter Anfang.
Dekolonialisierung, das ist unser Schwerpunktthema in diesem Jahr. Und alle Reportagen, Interviews und Analysen dazu finden Sie gebündelt in unserem Portal Dekolonialisiert euch auf deutschlandfunkkultur.de. Es geht jetzt in die virtuelle Realität. Wir sprechen über das VR-Spiel Paper Beast mit meinem Kollegen Markus Richter. Hallo Markus, worum geht es in Paper Beast?
Man befindet sich in einer fremdartigen, etwas außerirdisch wirkenden Landschaft und der sind eben diese Paper Beasts, also aus Papierstreifen oder Blättern oder Pappmaché gestaltete Wesen, die manchmal klar erkennbar sind. Hunde zum Beispiel, manchmal so ganz abstrakt und fantastisch, Vierecke auf irgendwelchen Beinen. Und ein Level besteht dann darin, dass man den Ausgang finden muss. Also hier zum Beispiel befindet man sich an einer sehr windigen Klippe und so gazellenähnliche Wesen werden immer wieder drüber geweht und kommen nicht zu ihrem Ziel, der uns den Ausgang öffnen würde. Wenn man die aber dann mit Hilfe von Lianen an schwere, behäbige Schildkrötenwesen bindet, dann kann man sie damit aus dem Wind ziehen. Und aus diesen kleinen Rätselgeschichtchen besteht das Spiel in 6 Kapiteln mit jeweils einer Handvoll Abschnitten und die muss man dann so durchreisen.
Das hört sich nach einem relativ einfachen Konzept an. Jetzt gibt es dafür diese VR-Brille, die man sich aufsetzt, um da mehr in diese Welt reinzugehen. Lohnt sich das?
Das ist sogar, würde ich sagen, zwingend notwendig, weil Paper Beast mehr als ein Spiel ist. Es ist so eine Mischung aus Game und Erfahrung. Diese Welt ist wirklich sehr fantastisch, teilweise surreal fremd, wenn sie so alienhafte Tentakel in den Himmel formen oder der Wolkenhimmel, der sich zu Zahlen irgendwie ausbildet. Und diese gerade beschriebenen Herausforderungen, die sind, wenn man die reine Spielmechanik betrachtet, wirklich sehr einfach, wenn man da erstmal auf die Lösung gekommen ist. Aber diese Lösung erschließt sich erst durch Beobachtung. Was machen die Tiere? Wie kann ich die Umwelt formen, um Wege zu erschaffen oder Verhalten zu ändern? Und das alles wirkt tatsächlich erst dann sehr eindrucksvoll, wenn man sich in dem Raum, in dieser Welt drin befindet. Das ist wirklich ein großer Gewinn. Mhm. Auf einem Monitor wäre das, glaube ich, wirklich sehr, sehr einfach. Also wie der Unterschied, eine Kunstinstallation zu begehen oder ein Foto davon zu sehen.
Bleibt es denn dann am Ende bei dieser kunstvollen Ästhetik oder verbirgt sich dahinter auch ein künstlerischer Anspruch, eine Botschaft?
Ich finde, Paper Beast ist ein sehr schöner Beitrag zum Thema die Kleinheit des Menschen, weil das Spannende ist, man hat, wenn man anfängt, kommt man sich vor wie ein kleiner Gott. Man kann Wasser frieren, Eis tauen, Sandberge auftürmen, die Welt verändern. Andererseits wirkt es ja manchmal so, dass Computerspiele ganz generell nur die Siegmetapher können. Ja, also man muss Gegner besiegen, die Welt erobern. Mithin ist man am Ende der meisten Spiele mehr oder weniger ein Gott. Und hier aber bei Paper Beast ist ganz klar, man muss sich einfühlen in die Welt und danach, wenn man den Level verlassen hat, dann sind die eigenen Umformungen wieder weg. Die Welt wird sein wie zuvor, als wäre man nie da gewesen. Und das funktioniert als Kommentar auf zwei Perspektiven, weil einerseits bezieht sich das eben darauf, dass Computerspiele zu oft dieses eine Sieghafte sind und andererseits ist es eben die klassische, sage ich mal, Zurechtweisung des Menschen, der sich als Krone der Schöpfung sieht. Aber das passiert hier nicht mit dem Zaunpfahl und erhobenem Zeigefinger, sondern auf eine entspannte, eben verspielte Art.
Ist das jetzt eine Erfahrung, die Sie jedem empfehlen würden? Oder reicht es, dass wir zwei jetzt gerade in dieser Minute darüber sprechen?
Ich möchte eine kleine Warnung loswerden. Bewegung in virtueller Realität ist immer noch ein bisschen problematisch, weil unser echter Körper ja nicht ganz mitkommt. Der Titel ist zwar nur 4 Stunden lang. Ich brauchte immer wieder Unterbrechungen und auch die Steuerung ist nicht ganz perfekt. Aber das ist wirklich das Einzige, was es zu bemerken gibt. Ansonsten eine ganz klare Empfehlung. Diesen Spaziergang durch die Welt der Paper Beast sollte man sich nicht entgehen lassen, gerade weil er eben auch zeigt, was in Games und virtueller Realität abseits der ausgetretenen Pfade möglich ist.
Paper Beast ist ein VR-Spiel für Windows, PC und PlayStation 4 und kostet je nach Plattform zwischen 20 und 30 Euro.